Ja, es ist großartig, dass wir diesem wunderbaren König dienen dürfen, der vielleicht für viele Menschen kein König ist oder irrelevant ist. Gott ist für viele Menschen irrelevant und sie interessieren sich nicht dafür. Aber ich darf dir sagen, mir bedeutet Jesus Christus alles. Er ist der Held meines Lebens. Er ist das Zentrum meines Lebens. Er ist, für den ich lebe. Und ich bin so dankbar für den Zeitpunkt, für den Moment, wo ich Jesus Christus begegnet bin und wo ich erleben durfte, dass er mein Leben neu macht. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen noch einmal in diesem Gottesdienst und freue mich, dass wir diesen Garde 12, diesen 12 Uhr Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Das ist der vorletzte, den wir haben werden. Und das ist eine besondere Ehre, heute hier zu sprechen. Und es ist eine besondere Gelegenheit, Jesus zu begegnen, Jesus zu erleben, ihn zu erfahren, die Kraft seiner Auferstehung zu erleben. Und unser Thema heute ist sicherlich etwas sehr, sehr Positives. Lass es dir gut gehen. Das ist mein Predigtthema heute. Lass es dir gut gehen. Ich glaube, das ist einer der größten Wünsche, den Menschen haben, wo es darum geht, einfach, dass es uns gut geht. Wir wollen, dass unser Leben in einer guten Weise verläuft. Niemand wünscht sich ein schlechtes Leben, ein trauriges Leben, ein krankes Leben, ein armes Leben, sondern wir wollen alle ein gutes Leben. Und das ist auch das, was wir als Kirche, als Gemeinde wollen für dich und für viele Menschen, die hier um uns herum sind. Wir wünschen es uns und das ist unsere Hoffnung, dass es Menschen gut geht, dass Menschen die ganze Güte Gottes erfahren, dass Menschen erleben, dass Jesus ein heilender, ein rettender, ein befreiender Gott ist. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt vom Himmel, aber es ist so ein Ehepaar, das ein sehr, sehr gutes Leben hier auf dieser Erde geführt hat, was sich gut ernährt hat, was Sport getrieben hat, was alle Dinge getan hat, kommt im Himmel an und sie staunen über die Güte Gottes, über das, was Gott dort alles für sie vorbereitet hat. Ihr Haus, so ein Haus haben sie noch nie gesehen und sie staunen und der Mann steht da. Sagt zu seiner Frau, und du bist schuld. Und sagt sie, was bin ich schuld? Du mit deinem Gesundheitsfraß, wir hätten schon 5 Jahre eher hier sein können und all das Gute erleben. Aber Menschen denken beim Himmel nicht an Gutes, Menschen denken bei Kirche nicht an Gutes, Menschen denken bei Christsein nicht an Gutes, sondern eher an ein trauriges Leben, an ein Leben voller Regeln, voller Schwierigkeiten, voller Gesetze und Pflichten, die wir auferlegt bekommen. Kann es denn einem Christen wirklich gut gehen? Kann denn ein Leben, das mit Gott gelebt wird, wirklich voller Freude und voller Segnungen sein? Und ich sage dir, ja, das Leben kann und es wird ein Leben sein, das voller Freude ist. Und ich möchte starten mit einem Bibelvers. Was sagt denn die Bibel dazu? Denn wir haben oft so Vorstellungen, wie Gott ist und haben die von dem gehört und von dem vielleicht erfahren. Oder wir kennen Menschen, die sagen, ja, wir sind gute Christen und wir machen dies und das. Und du denkst, also wenn ich so ganz ehrlich bin, so richtig gut finde ich das nicht. Und ich finde das auch nicht attraktiv. Lass uns doch mal schauen, wie attraktiv Gott ist und was Gott sagt. Und im 3. Johannesbrief, im 1. Kapitel, Vers 2, finden wir einen Wunsch des Johannes. Er schreibt hier und sagt, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und ich habe dieses Wort mal nachgeschlagen, was dort steht, wo dieses Gutgehen in jeder Hinsicht, was bedeutet das? Und dieses Synonym dafür ist gelingen, dass ein Leben gelingt, dass ein Leben Erfolg hat, dass es vorankommt. Ihr kennt vielleicht auch dieses Prosperieren, ja, wenn du irgendetwas aussäst, dann möchtest du, dass es prosperiert, dass es wächst, dass es heranwächst. Wir möchten, dass Kinder prosperieren, dass sie heranwachsen, dass sie starke und wunderbare Kinder werden, sich weiterentwickeln, aufblühen. Ja, das ist damit gemeint, in jeder Hinsicht gut gehen, dass du in jeder Hinsicht aufblühst und einen guten Weg geführt wirst. Das steckt eigentlich dahinter, dass unser Leben einen guten Weg geführt wird, nicht einen schlechten Weg, nicht einen Weg, der nach unten geht, der uns in das Verderben führt, sondern einen Weg, der uns hinführt in die Segnungen Gottes, in die Güte Gottes, in die Dinge, die Gott für uns vorgesehen hat. Und ich darf dir eins sagen, aus meinem eigenen Leben, Gott führt uns nicht an Orte, die schlecht sind. Gott führt uns an Orte, an die du alleine nicht kommen könntest, wo du alleine niemals die Kraft hättest und wo du aus eigener Energie nie hinkommen könntest. Ich kann das von mir sagen, wenn ich mein Leben zurückblicke. Das betrifft vielleicht deinen Beruf, dass du an Stellen kommst, dass du an Punkte kommst in deinem Berufsleben, wo du alleine es nicht hättest schaffen können. Wenn ich zurückschaue, ist mein Berufsleben für mich ein einziges Wunder. Ich habe eine einzige Bewerbung auf eine völlig aussichtslose Stelle abgegeben und Gott hat mich 20 Jahre lang in einer wunderbaren Weise geführt, die ich nur bestaunen kann. Gott bringt dich vielleicht auch in deiner Ehe an Orte, wo du alleine nicht hinkommen könntest. In den Beziehungen miteinander. Er bringt deine Ehe an einen Punkt, irgendwo, vielleicht in eine Höhe, die du sagst, das hätte ich nie gedacht, dass meine Frau und ich, dass wir das schaffen, dorthin zu kommen. Wir sind so unterschiedlich, wir sind so schwierig manchmal, dass die Auseinandersetzungen, die da sind, die scheinen uns eher nach unten zu bringen und zu zerreiben. Aber wenn du dann spürst, da ist jemand, der beide, Mann und Frau, einen guten Weg führt, dann ist das etwas Großartiges. Und er hilft deinen Kindern, an eine Stelle zu kommen, wo du sie niemals hinbringen könntest. Lass doch unsere Kinder auch mal in diesen Weg Gottes hineinbegeben. Und Kinder gehen nicht automatisch den Weg Gottes, sondern sie gehen vor allem am Anfang uns hinterher. Wenn du die Wege Gottes gehst, werden deine Kinder höchstwahrscheinlich auch in den Wegen Gottes gehen. Und das ist ein Geheimnis, das wir haben. Und wir können unseren Kindern zeigen, wie die Wege Gottes sind. Und wenn sie dann auf sich gestellt sind und wenn sie ihre eigenen Entscheidungen treffen, wenn sie Verantwortung übernehmen für ihr Leben, können sie sagen, hey, ich möchte in diesen guten Wegen geführt werden. Dieses Wort, was dieses Prosperieren bedeutet einfach, ja, einen guten Weg geführt werden. Und wir finden das auch nochmal im Alten Testament, zum Beispiel bei jemandem, der auch sehr, sehr gesegnet war. 1. Mose 26, Vers 12. In jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Ein weiteres Vorkommen dieses Wortes, was wir eben aus dem Johannesbrief hatten, finden wir hier in Sprüche 11, Vers 10. Wenn es den Guten gut geht, freut sich die ganze Stadt. Also dieses Gutgehen, das ist genau der, ich wünsche, dass es dir gut geht. Wenn die Guten auf einem guten Weg geführt werden. Ich kann dir sagen, wenn die richtigen Menschen die richtigen Dinge haben, wenn die richtigen Menschen die richtigen Dinge tun, dann werden alle davon gesegnet und profitieren. Und Gottes Wunsch ist es, dass das, was du hast, auch andere segnet. Das ist ein Prinzip Gottes, das wir schon im Alten Testament finden, wo Gott zu Abraham sagt, dass der Vater oder Großvater von Isaak, der sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wer anderen Gutes tut oder wer großzügig ist, heißt es in Sprüche 11, dem geht es selber gut und wer anderen hilft, dem wird geholfen. Das ist ein Sprichwort, was viele aufgegriffen haben. Was du in vielfältiger Weise findest von berühmten Philosophen oder von Schriftstellern oder von berühmten Menschen, die genau diese Aussage auf eine andere Weise aber wiedergeben und sagen, wer anderen Gutes tut, der wird am Ende selber gesegnet werden. Und ich glaube, dass es hier gar nicht darum geht, ein reicher Mann zu sein und zu sagen, naja, dann habe ich halt was übrig und dann gebe ich das, sondern es geht darum, das, was du hast, zu geben. Es geht ja nicht darum, das zu geben, was du nicht hast oder nicht haben kannst. Großzügigkeit ist nicht eine Frage unseres Geldes, sondern eine Frage unserer Einstellung. Ganz einfach, ich kann großzügig sein mit dem, was ich habe. Und wenn das wenig ist, kann ich trotzdem mit dem großzügig umgehen und andere damit segnen. Eine Begabung, die Gott dir gegeben hat, egal wie klein du sie einschätzt, ist dazu da, dass du und ich, dass wir mit unseren Begabungen großzügig umgehen und die einsetzen, dass andere dadurch etwas erfahren und dann werden wir merken, dass es auch uns gut geht und uns geholfen wird. Ich komme nochmal zurück auf den ersten Vers aus dem dritten Johannes. Ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Und dann finden wir hier einige Dinge, die aufgezählt sind. Die Seele soll sich gut entwickeln, die Seele soll prosperieren, dein Körper, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Familie, dein Umfeld, alles soll prosperieren. Und ich habe so überlegt, wie wäre das, wenn du und ich, wenn wir zum Arbeitsplatz gehen und wir gehen mit mehr Freude dahin, als wir für uns selber brauchen und stecken andere an und anschließend sind Menschen voller Freude. Darum geht's doch. Dann kannst du andere anstecken und ihnen etwas schenken, eine Freude schenken, die sie vielleicht an diesem Tag so sehr brauchen. Großzügig sein mit deiner Freude, die Gott dir schenken kann. Wohlstand aus biblischer Sicht hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass du ein reicher Mensch bist. Also finanziell gesehen, sondern dass du ein Mensch bist, der mehr hat, als er für sich braucht. Das kann mehr Freude sein, mehr Liebe, mehr gute Gedanken für Menschen, Gaben, die du hast, Fähigkeiten und. Es muss nicht dein Geld sein, dass du mehr hast und du mehr bekommen hast und du das auch entdeckst, damit du es an andere weitergeben kannst. Und damit du einen Unterschied machen kannst, damit ich einen Unterschied mache, egal an meinem Arbeitsplatz war das so, das ist hier in dieser Kirche so, das ist in meiner Nachbarschaft so, da muss ich etwas haben, was ich weitergeben kann. Und dafür betet hier der Johannes und er sagt, ich bitte den Herrn, dass es dir gut geht, dass dein ganzes Leben so geführt wird, dass deine Seele, dein Körper, dein ganzes Leben letztlich ein Leben ist, das diesen Weg Gottes geführt wird und rechts und links davon werden Menschen das erleben, dass dein Leben geführt wird von Gott. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Normalerweise denken wir darüber nicht nach, weil irgendwie haben wir immer so das Gefühl, wir leben noch lange, wir haben noch ein langes Leben vor uns, da ist noch viel Zeit. Aber die Zeitspanne, die Gott dir gegeben hat und mir gegeben hat, ist genau eine Generation lang. Wir haben genau eine Generation lang die Möglichkeit, unser Leben in Gottes Wegen führen zu lassen, uns von Gott segnen zu lassen und andere zu segnen. Gott hat uns eine Generation geschenkt, in der wir leben, in der wir einen Unterschied machen dürfen. Und das ist ein tiefer Wunsch, den ich habe, dass ich für ältere und für jüngere Menschen einen Unterschied machen darf. Ganz oft, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann sage ich, Gott, lass mich heute für irgendjemanden einen Unterschied machen. Lass heute mein Leben einen Unterschied machen bei einem Menschen, der es so sehr braucht, dem ich vielleicht etwas sagen kann, etwas geben kann, was seine Bedürfnisse stillt. Und am Ende bin ich am meisten gesegnet. Die Bibel vergleicht unser Leben so mit einem Hauch. Sie sagt, es ist so wie der Hauch, den du im Winter vielleicht, wenn du aus der Tür rausgehst, einmal so pustest und dann kommt dieser Hauch. Das ist unser Leben. Das ist die Generation, in der du bist, in der du lebst. Und danach kommt der größere Teil unseres Lebens und das ist die Ewigkeit. Und die Ewigkeit, die dauert halt ewig. Da verbringst du den Rest deines Lebens von dem Punkt an, wo du Gott begegnest und wo es nie wieder aufhören wird. Und Gott möchte, dass wir unsere Ewigkeit vorbereiten, dass wir ewige Dinge schaffen, dass unser Wohlstand nicht dazu da ist, um unser Leben zu verschönern und zu sagen, oh, ich kann so tolle Dinge, ich kann so schön musizieren und dann spiele ich für mich da mit meinem Klavier oder ich habe so viel Geld und kann mir das leisten und jenes leisten, sondern anzufangen mit diesen Dingen, die Gott uns gegeben hat, auch andere zu segnen. Und deswegen ist es so wichtig, weil unser Leben so kurz ist, dieses kurze Leben zu nutzen und zu sagen, Gott, ich vertraue darauf, dass du mir mehr gibst auf dieser Erde, als ich selber für mich verbrauchen kann. Ich kann diesen ganzen Segen, Gott, den du hast, gar nicht für mich alleine verbrauchen. Ich soll den gar nicht für mich alleine verbrauchen, sondern er ist da, um andere Menschen zu füllen. Und das ist unser Wunsch und unser Ziel, das wir auch haben als Kirche hier, dass wir sagen, wir sind nicht dafür da, um sonntags einen schönen Gottesdienst zu haben. Dieser Gottesdienst heute ist nicht nur für mich. Ich musste das erstmal erkennen, dass es nicht so ist, dass ich am Sonntag in eine Kirche gehe, mich da hinsetze und dann meinen Wunschknopf drücke, dann wird mein Menü geliefert, was genau zugeschnitten ist auf mich, was mir genau schmeckt und so weiter. Und dann esse ich und dann gehe ich wieder. Das hat bei mir lange gebraucht zu kapieren, dass das gar nicht der Plan Gottes ist, sondern der Plan Gottes ist, mir zu essen zu geben und das, mit dem ich komme, dass ich da anderen zu essen gebe, dass ich anderen etwas teilen und weitergeben kann, damit auch andere Leben aus Gott finden, dass nicht nur ich Leben aus Gott finde, sondern auch andere dieses Leben haben. Und ich weiß nicht, wann dein Leben mit Gott begonnen hat. Vielleicht hat es noch gar nicht begonnen. Du sagst, vielleicht habe ich noch gar kein Leben mit Gott. Dann kann das heute geschehen, weil heute Menschen hier sind, in diesem Raum, in dieser Kirche, die gebetet haben, die ihre Zeit einsetzen, die diesen Gottesdienst so sehen, dass sie sagen, wir freuen uns, dass Menschen gesegnet werden, dass Menschen von unserem Überfluss, von dem Leben, das wir bekommen haben, etwas abbekommen, teilhaben dürfen. Und Gottes Leben, das ewige Leben, ist unendlich. Er hat genug für alle. Niemand muss am Ende dann sagen, oh, das wäre so ein schönes Stück Kuchen gewesen und jetzt habe ich das leider geteilt mit jemandem und ich habe viel zu wenig davon gehabt. Segen ist etwas, das sich vermehrt, wenn du es teilst. Liebe ist etwas, das sich vermehrt, wenn du es teilst. Glaube ist etwas, das sich vermehrt, wenn du ihn einsetzt, wenn er Teil deines Lebens wird und vielleicht auch Teil der Menschen um dich herum. Gott will, dass auch diese Gemeinschaft zunimmt. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Er will, dass wir in seinen Wegen gehen, so geführt werden, wie Gott uns führen möchte. Und das geht nur in einer Beziehung, dass er dich und mich an seine Hand nehmen darf. Und sagt, komm, wir gehen spazieren zusammen. Dein Leben wird nicht immer sich so anfühlen wie ein Spaziergang, aber für Gott ist es ein Spaziergang. Und wenn du dich hingelegt hast und deine Knie blutig geschlagen hast, dann wird er dich aufheben, er wird dich verbinden, er wird dir helfen und er wird dir zeigen, wie du vielleicht das nächste Mal diesen Stein, über den du gefallen bist, umgehen kannst. Das Loch, in das du gefallen bist, umgehen kannst und nicht immer wieder in dieselben Dinge fallen musst, nicht immer an denselben Süchten hängen musst, in den schlechten Gewohnheiten, sondern dass es Wege gibt, gute Wege Gottes, wo es dir gut geht und andere Menschen auch erleben, dass es ihnen gut geht. Und das ist unser Motto als Gemeinde. Wir wünschen uns, dass es dir gut geht. Und deswegen haben wir dieses Motto, dass wir für Gott leben. Wir wollen in Beziehung mit Gott leben. Gott soll unser Ein und Alles sein. Er soll der sein, der mich füllen kann, der dich füllen kann, der uns füllt. Wir wollen in Beziehung miteinander leben und wollen dies untereinander weitergeben und für unsere Stadt leben, für die Menschen, die noch nicht da sind, für die Menschen, die noch keine Ahnung davon haben, wie gut Gott ist, wie großartig er ist. Und es ist eine Lüge des Widersacher Gottes, dass er sagt, wenn du was abgibst von den guten Dingen, die du hast, dann hast du am Ende zu wenig. Ich meine, das kriegen wir überall mit, ne? Nimm dir was, dann hast du was. Sieh zu, wo du bleibst, ne? Dann am Buffet immer der Erste sein, es könnte ja weg sein. Gott legt nach. Gott legt so viel nach, du kannst gar nicht so viel essen, wie er auf dein Buffet, das Buffet deines Lebens legen möchte. Gott hat so viel großartige Dinge für dich. Der deckt dir nochmal einen extra Tisch. David sagt, und wenn ich vor meinen Feinden stehe, wenn ich in den größten Herausforderungen meines Lebens bin, dann kommt Gott, der mit uns spazieren gegangen ist, und er deckt einen Tisch für uns. Und er sorgt dafür, dass auf dem Tisch das drauf ist, was dich stärkt für diese Herausforderung, für die Situation, mit der du konfrontiert wirst. Er will, dass es dir gut geht, dass du stark hineingehst in diese Situation. Und vielleicht suchst du ein gutes Rezept für dein Leben und sagst, wie kann ich jetzt gut leben? Und ich möchte uns 4 Punkte bringen, die uns helfen können, zu verstehen, wie Gott uns segnet, wie Gott uns ein gutes Leben gibt und wie wir dieses gute Leben leben können. Das Erste, was wir erkennen können, ist, dass was Gott mit Abraham gemacht hat, dem Vater von dem Isaak, der dort so ausgesät hat und das Hundertfache bekommen hat. Er sagte ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und der Zweck jedes Segens, den Gott uns gibt, ist, gib diesen Segen weiter. Das ist der Sinn und das Ziel. Nicht, dass du das nur empfängst. Ich habe das früher immer gedacht und habe dann so gestanden und habe gedacht, Gott segne mich und segne mich. Und heute sage ich, Gott segne mich, denn ich spüre und ich merke, dass so viele Menschen um mich herum sind, denen ich nicht helfen kann, die wo ich hilflos bin und ich brauche deinen Segen, um ihnen etwas geben zu können. Du sollst keine Schatzkiste mit Segen horten. Ich habe mal eine Wassertonne im Garten meiner Eltern gesehen. Die ist vollgelaufen mit Wasser vom Dach und es war lange Zeit trocken danach und das Wasser wurde nicht verbraucht. Was passiert mit einem Wasser, was du nicht verbrauchst? Das sieht nach einer Weile übel aus, das stinkt, das war voller Tiere, voller Algen, voller weiß ich nicht was. Keine Ahnung, es war keine Freude, dieses Wasser zu nehmen und damit irgendwas zu tun. Nimm das Wasser, was Gott dir gibt. Und keller es nicht ein in eine Tonne und horte diese Dinge nicht, sondern lass sie wieder weiterfließen, damit andere von diesem Wasser benetzt werden. Gott segnet dich, damit du das nehmen kannst, was er dir geschenkt hat. Und dann kann es eine Veränderung im Leben anderer machen. Aber nur das kann eine Veränderung im Leben anderer machen, wenn du nichts hast, was du geben kannst. Oft stehen wir ja da und sagen, Gott, ich bin leer, ich habe nichts mehr. Dann darfst du sagen, Gott, fülle mich, fülle meine Hände, damit ich sie leeren kann für andere. Du brauchst eine lebendige Beziehung zu dieser Quelle. Diese Quelle, die ständig Wasser gibt. Jesus sagt, ich bin die Quelle, ich bin das lebendige Wasser, das dir und deinem ganzen Umfeld Leben geben wird. Wenn wir angeschlossen sind an diese Quelle, können wir ständig Wasser verschenken. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an der Beziehung bei meiner Frau Christine und mir, dass bevor wir geheiratet haben, wir uns sicher waren und uns klar gemacht haben, wir werden nicht nur für uns selber leben. Auf gar keinen Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir wollen auch für andere leben. Das ist uns wichtig. Das wird Teil unserer gemeinsamen Zeit sein. Und es ist gut, wenn man sich das vorher überlegt. Wenn das nämlich nur einer möchte und der andere nicht, dann ist das schwierig. Dann führt das zu Spannungen, zu Konflikten. Aber wenn du dir sicher bist, dann darfst du sein und sicher sein, dass Segen von deiner Ehe irgendwann mal fließen wird und Menschen zu dir kommen und trinken dürfen von dem, was du hast. Und das kommt von Gott, das kommt nicht von uns. Wir beten, Gott, gib uns mehr, als wir brauchen. Auch bei Finanzen. Es geht nicht darum, dass wir reich sind, sondern wir sehnen uns danach, Geld zu geben für andere und andere zu segnen. Wir sehnen uns danach, anderen mit unseren Gaben zu dienen, damit sie gesegnet werden. Damit diese Gemeinde mehr Gottesdienste haben kann. Damit mehr Menschen in dieser Gemeinde zum Glauben kommen können. Damit mehr Missionare in die ganze Welt gehen können. Damit mehr Menschen geholfen wird, mehr Ehen aus einem Desaster herausgezogen werden und mehr Kinder, die keine Familie haben, die kein Zuhause haben, ein Zuhause finden. Wir wollen das Geschenk Gottes nehmen und es verändern und weitergeben. Und das macht uns glücklich. Das hilft uns. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sind. Und wenn wir andere segnen, sorgt Gott dafür, dass wir das, was wir brauchen, haben. Und das ist ziemlich schwierig oft zu verstehen. Ich bin nicht unabhängig, komplett unabhängig, sodass ich sagen kann, ja, ich gebe dann mal alles und dann wird Gott das schon irgendwie auffüllen. So denkt keiner, so denke ich nicht, so denkst du vielleicht auch nicht. Sondern wir machen uns Sorgen, ich mache mir Sorgen, mache mir Gedanken, wie wird das gehen, wenn wir das jetzt weggeben, wie wird das wieder aufgefüllt werden? Wie können diese Dinge passieren? Und es kommt der Moment in deinem Leben, wenn du die Dinge weggibst, sagst Gott, ich weiß zwar nicht, wie das wieder aufgefüllt werden soll, aber ich vertraue dir. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann wirst du merken, dass Gott dieses Vertrauen ja einfach segnet, dass Dinge kommen, womit du nicht gerechnet hast, dass er dich versorgt und dich über und über mit Segen füllt. Und Jesus sagt uns in Matthäus 10, und wer einem von diesen gering geachteten auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger, mein Nachfolger ist, der wird, das versichere ich, nicht ohne Lohn bleiben. Du kannst Gott nichts schenken. Das ist ein Prinzip Gottes. Gott wird immer dich beschenken. Wenn du das weiterschenkst, was Gott gibt, wird er das auffüllen. Wenn du dich um Gottes Sache kümmerst, wird er sich um deine Sache kümmern. Ich weiß, dass wir eine große Diskussion haben, auch gerade jetzt wieder, über die Flüchtlingswelle. Und Deutschland hat verschiedene Flüchtlingswellen erlebt in der Vergangenheit. Und jede dieser Flüchtlingswellen hat letztlich Deutschland gesegnet. Die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu uns kamen, die so überflüssig waren, die keiner haben wollte, sind heute Säulen in unserer Gesellschaft. Und unsere Bundesregierung wird sehr, sehr oft dafür kritisiert, dass sie Menschen aufgenommen hat. Aber ich glaube an ein Prinzip Gottes, wenn ein Volk Menschen aufnimmt und sie segnet, wird Gott unser Volk segnen. Das kann nicht ohne Segen bleiben. Das wird für jede Gemeinde so sein, das wird für jedes Land so sein, das wird für jede Einzelperson so sein, das wird für deine Familie sein. Und wenn wir was weggeben, ja, das Ganze geht ja nur darum, die ganze Diskussion geht nur darum, werde ich am Ende noch genug haben? Oder sitzen da irgendwelche Leute, die mein Essen essen, die auf meinem Arbeitsplatz sind, die mein Haus haben und ich sitze auf der Straße? Ich garantiere euch, das Gegenteil wird sein. Uns wird es besser gehen, als wenn wir diese Leute, natürlich können wir nicht die ganze Welt aufnehmen, aber wir können Menschen in Not aufnehmen. Und das kannst du zu Hause und das kann ein Land und wir werden davon nicht sterben. Und das Problem ist ja, dass wir auf den Reichtum vertrauen, den wir jetzt haben. Dass wir sagen, ja, das haben wir jetzt als Deutsche oder das habe ich als Michael. Vertrau nicht auf das, was du hast, sondern vertrau auf den, der der Versorger ist. Das ist viel schlauer. Weißt du, das ist so, als wenn du auf das vertraust, was in deinem Portemonnaie ist. Da sind 200 Euro drin und darauf vertraust du. Du kannst aber auch auf den Bankautomaten vertrauen und sagen, wenn die 200 Euro weg sind, dann gibt er mir mehr. Und Gott ist jemand, der natürlich dir nicht jetzt unendlich Geld gibt, wenn du es auf die Straße wirfst, aber wenn du es mal bildlich siehst, der ist dieser Bankautomat, zu dem du immer wieder gehen kannst und sagen kannst, ich habe es ausgegeben, vielleicht nicht mal für mich, sondern für Menschen um mich herum. Herr, ich brauche neue Möglichkeiten, neue Ressourcen. Vertrau auf den Versorger. Vertrau nicht auf den Reichtum und auf die sichtbaren Dinge. Und als Kirche geben wir deshalb auch viele Dinge weiter an andere. Das Geld, was hier eingesammelt wird am Sonntag oder was wir als Spende bekommen, das verbrauchen wir nicht alles für uns selber, sondern wir geben einen großen Teil für andere weg, weil wir wissen, das ist ein Prinzip Gottes. Und wir predigen das nicht nur, wir leben das auch. Wir wollen das leben. Und der letzte Punkt, den ich habe, ist, je mehr Gott uns segnet, umso mehr ist auch seine oder umso größer ist auch seine Erwartung, dass wir diesen Segen weitergeben. Nicht jeder von uns hat die gleiche Menge an Segen oder an Möglichkeiten, an Finanzen, an Gaben. Aber das, was Gott gegeben hat, und dann beten wir, Gott gib mehr, und dann gibt Gott mehr. Und dann ist die Erwartung Gottes, dass du mit dem, was du hast, auch mehr tust. In Lukas 12 heißt es, in Vers 48, so wird von jedem, der auch viel bekommen hat, viel erwartet. Dem, wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Und dann dachte ich, okay, was wird sein, wenn ich einmal vor Gott stehe? Und Gott fragt mich und sagt, hey Michael, ich habe dich so gesegnet in deinem Beruf. Ich habe dich so gesegnet mit deiner Frau. Ich habe dich so gesegnet mit der Gemeinde, mit deinem Kind. Was hast du draus gemacht? Und wenn er dann sagt, Michael, wirklich so, well done, gut gemacht. Du hast wirklich was Gutes aus dem gemacht, was dir anvertraut wurde. Dann kann ich dankbar sein, dann kann ich sagen, das war richtig. Dann bin ich die Wege Gottes gegangen. Und ich habe seine Segnungen erlebt, ich habe die Herausforderungen erlebt, die damit verbunden sind. Aber am Ende sagt er, du treuer Knecht, ja so heißt es in dieser Bibelstelle, du hast es richtig gemacht. Und diese Worte, du treuer Diener, die möchte ich einmal hören. Und ich wünsche mir, dass du diese Worte auch hörst. Vielleicht kann jemand ins Klavier kommen und ich wünsche dir, dass du einmal hörst von Gott, hey, du bist ein treuer Knecht, du hast mich an die erste Stelle gesetzt. Du hast die Dinge, die ich dir gegeben habe, nicht für dich behalten. Du hast erlebt, dass es dir gut geht. Gut gehen heißt nicht immer gute Umstände haben. Das ist das Problem, was wir hier oben drin haben, dass wir immer oft, oder dass wir meistens denken, wenn die Umstände gut sind, dann geht es uns gut. Weißt du, Gott möchte, dass es dir gut geht, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Wir lesen von Menschen, die im Gefängnis waren. Von einem Paulus, der die größten Briefe, die wir haben, aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat und immer wieder deutlich macht, Christus lebt in mir. Christus ist es, der mein Leben reich macht. Gott an erste Stelle zu setzen, heißt nicht, dass du 100% deiner Zeit, 100% deines Jobs, 100% deines Geldes und so weiter ihm gibst und sagst, so und jetzt ist nichts mehr übrig, sondern dass du ihm das Beste davon gibst. Dass wir Gott das Beste geben, dass wir unser Leben neu ausrichten, um in einer neuen Weise zu leben, so wie der Johannes es sich gewünscht hat und sagt, ich wünsche mir, dass es dir gut geht, dass du in einer neuen Weise lebst, dass du spürst, wie Gott dich segnet, wie der Segen, den du weitergibst, wieder sich vermehrt und wie das, was in deiner Hand ist, nicht weniger wird, sondern mehr wird. Und ich möchte uns einladen dazu, das zu tun, was hier in Sprüche 3, Vers 9 und 10 steht. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und ich möchte das einfach mal ausweiten. Mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deiner Familie, mit deinem Haus, mit allem, was du hast. Und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Was dein Leben, was dein Umfeld hervorbringt. Schenk ihm das Beste davon. Und dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Gott ist nicht geizig. Gott ist nicht jemand, der so knauserig ist und sagt, naja, du hast mir jetzt 1 Euro gegeben, 1,10 Euro kriegst du dann zurück. Weißt du, Gottes Mathematik ist 30, 60, 100-fach. Das ist Gottes Mathematik. Nicht kleinlich sein, sondern großzügig sein. Und der größte Hinderungsgrund für deine und meine Großzügigkeit ist, dass wir glauben, dass alles, was wir hier haben, auf ewig ist. Vielleicht nehme ich das andere Mikro. Wir denken, dass alles ewig ist, was wir hier haben. Und dass die Erde unsere ewige Heimat ist. Und so sagen, Gott, ich bin ein Verwalter von Dingen, die du mir geschenkt hast für eine Generation. Genau eine Generation lang, meine Generation lang. Und ich verwalte das, was du mir geschenkt hast, so gut ich kann. Wir werden dabei Fehler machen, aber wir werden auch gute Dinge dabei tun. Und ich möchte für dich beten. Und vielleicht fallen dir Dinge ein, spontan, wo du sagst, ja, genau das möchte ich tun. Genau an der Stelle bin ich richtig. Genau an der Stelle brauche ich das. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich würde das so gerne erleben, dass Gott mein Leben segnet. Ich habe immer das Gefühl, dass ich an Gottes Plan, an Gottes Dingen vorbeilebe, dass Gott sich nur um die anderen kümmert. Er ist heute für dich da. Ganz allein für dich. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und dass er ein Zuspruch ist an jeden hier. Lass es dir gut gehen. Jesus, danke, dass du gekommen bist, damit jeder von uns Leben hat und dieses Leben im Überfluss. Herr Jesus, dieses Leben kommt aus dir, aus deinem Opfer und aus deiner Auferstehung, aus deiner Königsherrschaft, aus deiner Allmacht, Herr, aus deiner Göttlichkeit, aus deiner Liebe. Danke, danke für all das. Und ich lege das auf jeden, der uns zuhört, auch von zu Hause. Danke Gott, dass du ein Leben im Überfluss hast für uns. Herr, auch wenn es vielleicht nicht ein Leben in Reichtum im materiellen Sinne ist, aber es soll ein reiches Leben sein, Herr, wo wir am Ende sagen, wie schön, dass ich diesen Weg geführt wurde, wie schön, dass ich diesen Weg gegangen bin. Danke, Jesus. Ich ehre dich, ich preise dich und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, der auch gerade heute sagt, ich will das erleben, ich will das erfassen, ich will das tun. Amen. Und ich mache dir Mut, wenn du eine Entscheidung getroffen hast für dich, dann sprich uns an oder füll eine Kontaktkarte aus oder füll das Kontaktformular aus im Internet und du wirst gerne Antwort von uns bekommen. Wir werden gerne für dich beten und wir wollen gerne ein Stück des Weges mit dir gehen.